Vorsicht! Der Genuss dieses Podcasts kann zu vermehrten Bibliotheksbesuchen führen.
Boah, also heute bin ich echt langweilig am Weg. Ich habe vergessen, mir einen speziellen guten Tee einzubacken. Und habe mir jetzt im Pausenraum nur einen gesucht und habe nur Schwarztee gefunden. Ja. Was trinkst denn du?
Bei mir gibt es heute ein fruchtiges Bärchen.
Ein fruchtiges Bärchen?
Ja, manchmal brauche ich einfach einen Früchtetee, der ballert.
Ah, gut. Es kann ja heiter werden heute. Hallo und herzlich willkommen beim Vorwort, dem Podcast der Stadtbibliothek Innsbruck und heute wieder bei einer neuen Folge der Tea Time, in der Jackie und ich über Internetkultur rund um das Thema Literatur reden. Und schon mal vorab kann ich spoilern, ihr werdet heute nicht viel von mir hören in dieser Folge, denn es wird uns heute hauptsächlich die Jackie durch die Folge führen, weil wir gehen heute ein Herzensprojekt von ihr an. Um was geht's denn heute, Jackie?
Heute ist der Tag aller Tage, denn heute geht es um ein ganz besonderes Thema. Heute geht es um A Court of Thorns and Roses, meine Lieblingsbuchreihe von Sarah J. Maas.
Zu Deutsch?
Das Reich der Sieben Höfe. Wir ignorieren die schlechte Übersetzung. Wir werden uns heute mit dem Englischen, also wir werden A Court of Thorns and Roses den Titel benutzen, beziehungsweise die Abkürzung ACOTA. Für die Kenner.
Ich zähle mir mittlerweile auch zu den Kennern. Also diese Reihe, das Reich der Sieben Höfe, kennt ihr vielleicht schon von unserer TBR-Folge. Und die stand ja ganz weit oben bei mir, die ich dieses Jahr lesen wollte. Und wir haben jetzt Ende März und ich kann stolz behaupten, ich habe sie im Februar schon gelesen gehabt, alle. Applaus! Ja, also ich bin bereit für diese Folge.
Perfekt, ihr auch. Es tut mir jetzt schon leid, wenn ich lange Monologe halt, Shakespeare-eske lange Monologe, aber die Shelley ist heute da, um mich einzubremsen und das wird toll.
Was ist denn überhaupt dein Hintergrund mit dieser Buchreihe? Warum bist du da so obsessed?
Ich kann den genauen Punkt nicht festmachen, wieso ich so verrückt nach der Reihe bin oder wieso ich sie so gern mag. Ich habe sie mit 16, glaube ich, angefangen zu lesen. Und da war es einfach eine der ersten Fantasy-Reihen, die mir einfach gepackt hat. Also ich habe von der Autorin eine andere Reihe gelesen gehabt, Throne of Glass heißt die. Und die ist eben für jüngere LeserInnen. Und die ACOTA-Reihe ist dann eben schon für ältere, also YA eben, also für Young Adults, für junge Erwachsene eben. Und ich habe mir einfach in die Figuren, in die Charaktere verliebt. Und war einfach von Anfang an verzaubert von der Welt. Und bin dann eben älter geworden und die Figuren sind älter geworden. Und es war dann einfach so ein Wachsen mit den Figuren. Und ich habe dann auch meine Bachelorarbeit drüber geschrieben, über den Entwicklungsprozess der Protagonistin. Und was einen fantastischen Entwicklungsprozess oder Coming-of-Age-Prozess, haben wir es auch genannt in der Arbeit, eben von einem normalen sozusagen nicht fantastischen unterscheidet. Und Spoiler, darum werden wir heute auch ein bisschen reden, dass sie mein Fachwissen einbringen kann. Genau, aber eben, ich weiß nicht genau, woher meine Obsession kommen ist, aber ich bin sehr froh, dass sie die liebe Shelley dazu motivieren, zwingen oder überreden konnte, die Reihe zu lesen. Und ich freue mich jetzt auf die Folge. Ich bin sehr nervös irgendwie, weil ich mich sehr auf die Folge freue. Ich bin euphorisch nervös, wenn das Sinn macht. Ich will jetzt die Shelley fragen, wie es ihr beim Lesen der Reihe gegangen ist. Also was ist dein erster Eindruck gewesen von der Reihe?
Okay, also ich muss gleich vorab sagen, ich habe sie auf Deutsch gelesen, weil wir sie in der Bibliothek auf Deutsch haben, sowohl als Buch und als E-Book. Ich habe da ein bisschen abgewechselt, was halt gerade verfügbar war, weil die wird sehr, sehr oft ausgeliehen, diese Reihe.
Zu Recht.
Da habe ich mich mit einem gebettelt, der hat immer vor mir ausgeliehen und ich habe dann warten müssen. Der erste Teil, das Reich der Sieben Höfe, wie heißt der erste Teil?
Dornen und Rosen.
Dornen und Rosen, genau. Ja, war okay. Ich habe mir während dem Lesen gedacht, boah, wäre ich jetzt so 13, 14 Jahre alt, das würde mich so abholen. Aber jetzt mit meinen 23 Jahren war es doch eher so, nett. Ja. Mal so für zwischendurch reingestreut. Passt schon, ist lieb. Und dann habe ich schon zu Jackie gesagt, ja, ist jetzt nicht so meins. Ja. Und die Jackie gesagt, warte ab. Ja. Fang einmal mit dem zweiten an.
Also der zweite ist meiner Meinung nach der beste Teil. Ist auch eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Ich weiß, man darf in einer Reihe eigentlich niemanden bevorzugen. Aber das zweite Buch ist einfach gut. Und ich finde, sie werden einfach immer besser, weil die Autorin eben einfach für mich mitgewachsen ist mit der Reihe. Mhm. Und sich einfach total evolved hat vom Worldbuilding her, also vom Aufbau der Welt. Ganz toll. Und ich bin froh, dass es weitergelesen hat.
Ja, na wirklich. Also ab dem zweiten Buch ist dann dahin gegangen mit mir. Es ist wirklich, das Worldbuilding, wie du sagst, es war so viel glaubhafter, so viel authentischer. Also so authentisch, wie ein Fantasy-Buch halt sein kann. Und es war dann echt wirklich ein schönes Leseerlebnis. Das, über den vierten Teil können wir uns streiten. Das ist das umstrittenere Buch aus der Reihe. Es ist wesentlich dünner als alle anderen. Es hat irgendwie nur so knapp 400 Seiten, glaube ich.
Nicht mal,
gell? Und this could have been an email.
Nein.
Das hätte einfach, da ist nichts passiert da drin. Das war so voll nett zum Lesen, so voll süß und cute, so ein bisschen auf Weihnachten und nett, aber da ist einfach nichts passiert. Das hat man sich voll sparen können.
Okay. Ja, ich verstehe das Argument, aber ich verstehe es auch nicht da. Genau, aber ich fasse jetzt nochmal ganz kurz zusammen, was die Reihe ist für die ZuhörerInnen, die die Reihe nicht kennen. Aber gleich vorweg, wir werden viele, viele, viele Spoiler hier in dieser Folge haben. Also wenn jemand die Reihe nicht kennt und sie aber noch lesen möchte und ein ungespoilertes Leserlebnis haben möchte, dann jetzt abschalten. Ihr wurdet gewarnt. Aber wir werden heute einfach über alles sprechen, was eben in allen Bändern passiert und uns nicht nur auf den ersten beschränken. Genau. Die Akkordat-Buchreihe besteht eben aus 4 Romanen und einer Novelle, wobei es in den ersten 3 Romanen und eben der Novelle um Feyre geht und im letzten Band dann um ihre Schwester, die Nesta.
So, die gereimt. Schwester, die Nesta.
Genau, und auf dieser Reihe eben mit diesen 4 Romanen und einer Novelle passiert eben die ganze Folge jetzt eben und eben dieses Akkordat bezieht sich eben auf all diese Bände, was ich gerade gesagt habe. Wir gehen eben ein bisschen davon aus, dass die Zuhörerinnen, die jetzt zuhören, die Story kennen, weil es eben ein Akkordat-Special ist und man sich dann besser zurechtfindet. Ich werde ganz kurz zusammenfassen, worum es geht in der Reihe. Gerade, dass man ein Gefühl hat, dass wir alle wieder am selben Stand sind. Wir folgen in den ersten 3 Romanen und der Novelle der Feyre, die zu Beginn des ersten Romanes 19 Jahre alt ist. Feyre lebt mit ihren beiden älteren Schwestern Nesta und Elaine im Reich der Menschen, das an das Land Brithian grenzt. Und in diesem Land leben keine Menschen, sondern die magischen Fae. Fae sind eben unsterbliche Wesen, die wunderschön und magisch sind und nichts mit den Menschen zu tun haben eigentlich. Und Feyre tötet, mehr oder weniger aus Versehen, einen Fae in Gestalt eines Wolfes und muss zur Strafe dann ihre Heimat verlassen und eben ihre Familie und nach Brithian ziehen quasi, wo sie am Frühlingshof wohnt, bei einem der 7 Highlords, der heißt Tamlin. Und Tamlin ist eben der Herr des Frühlings in diesem Reich. Es gibt 7 Höfe in dem Reich, aber das ist jetzt nicht weiter relevant für unsere Story. Also es gibt da einfach 7 Reiche, die in Brithian sind. Und wichtig ist aber, dass Menschen und Fae sich hassen, weil es vor 100 Milliarden Jahren ungefähr einen Krieg gegeben hat, wo eben Menschen gegen Fae gekämpft haben. Und deswegen ist auch das Reich immer geteilt in das Reich der Menschen und das Reich der Fae. Wobei eben die Menschen eine tiefe Ablehnung gegen die Fae haben. Feyre hasst eben aufgrund dieses Hassens, den sie seit klein auf eingebürgert bekommen hat, alle Fae und desdemfolge dann auch Tamlin. Aber Spoiler, es ist ein Roman. Also sie verliebt sich im Laufe des ersten Bandes dann in Tamlin und er auch in sie. Und das Problem ist dann aber, dass Brithian von einer tyrannischen Herrscherin eingenommen worden ist, seit 50 Jahren oder sowas. Und die heißt Amarantha. Und diese möchte Tamlin für sich. Und Feyre muss dann in 3 Prüfungen antreten quasi, um ihre Liebe zu Tamlin zu beweisen und aber gleichzeitig ganz Brithin zu retten mit ihren 19 Jahren.
Darf ich kurz einschmeißen?
Ja.
Das hat mich voll an die Hunger Games erinnert.
Echt?
Ja, voll. Das hat mir so voll den Vibe gegeben mit diesem Wurm, gegen den sie dann gekämpft hat und dieses in dieser Arena und andere Leute schauen zu.
Okay, ja, okay. Ein bisschen. Verstehe ein bisschen.
Also wer die Hunger Games mag, für den ist, glaube ich, das Abos.
Ich glaube, dann ist aber nicht brutal genug. Oder zu, also es ist halt eine Fantasy-Reihe und Hunger Games ist halt Sci-Fi.
Ja, stimmt.
Aber, ja, also sie kämpft um ihr Leben und stirbt bei jeder Sekunde fast die ganze Zeit. Und weil sie eben die ganze Zeit fast stirbt, geht sie einen Deal mit dem Highlord der Nacht ein, und zwar Recent. Lass mir das mal kurz auf der Zunge zergehen.
Oh,
Recent.
Herrlich.
Der eben auch einer der 7 Highlords ist, der mächtigste, möchte man hinzufügen. Und der hilft Feyre eben, Amarantha zu besiegen. Doch dabei stirbt Feyre. Und mit der Magie der 7 Highlords wird sie aber wieder zum Leben zurückerweckt, aber als Fae. Also ist dann kein Mensch mehr. Und da endet der erste Band. Im zweiten Band versucht Feyre dann, ihre ganzen dramatischen Erlebnisse zu verarbeiten und ist dann auf einmal mit Tamlin verlobt, der eben nach Amarantha wieder freigekommen ist. Und sie merkt aber, ihr neuer Fae-Körper hat, also da findet sie sich gar nicht mehr zurecht. Sie hat auf einmal Kräfte, von denen sie nichts weiß. Und Tamlin versucht aber gleichzeitig, sie einzusperren und sie total zu behüten, weil sie jetzt eben quasi so eine Zielscheibe am Rücken hat, weil sie jetzt die Retterin von ganz Brithin auf einmal geworden ist. Und bevor die Hochzeit stattfinden kann, hat Feyre, also während der Hochzeit eigentlich, sie geht den Gang zum Altar hinunter und da hat sie einen Nervenzusammenbruch. Und da rettet sie dann Recent eben, der Highlord der Nacht, rettet sie dann von dieser Hochzeit, bringt sie an seinen Hof, wo die Feyre dann lernt, mit ihren Kräften umzugehen und mit ihrem Leben als Fae und halt immer wieder zu Tamlin zurückkehrt, aber immer sich mehr von ihm weg entfremdet. Und er sie dann schlussendlich total unterdrückt und einsperrt sogar im Haus, woraus Recent sie dann befreit. Und dann ist für Feyre eigentlich der Schlussstrich mit der Beziehung zu Tamlin passiert. Und sie lebt halt bei Reese an seinem Hof. Und zwischen den beiden steht dann eben eine Freundschaft, während sie ihre Fähigkeiten trainieren. Und sie kommen auch drauf, dass sie beide dieselben Ziele für die Zukunft von Brithin und dem Reich der Menschen haben und auf ein gemeinsames Ziel quasi hinarbeiten. Und in dieser Zusammenarbeit kommen sie, also merkt Feyre, wie sehr sie an Recent hingezogen wird. Und kommt dann eben viel zu spät im Roman drauf, dass er ihr Seelenverwandter, ihr Mate ist. Und der zweite Teil endet dann mit dieser neuen Beziehung, die sie eingehen, und tragischen politischen Ereignissen, in denen auch eben Feyres Schwestern auf einmal wieder verwickelt sind, die eben beide Menschen eigentlich sind. Und es gibt eben dieses feindliche Königreich von Hypern und die fangen quasi dann einen Streit mit Brithin an und entführen Feyres Schwestern und die werden dann durch magische und ganz tiefgehende Ereignisse, die mit Nicken näher beläutern, auch zu Fae, also gleich wie die Feyre. Im dritten Band ist dann eben dieser Krieg, der im zweiten anfängt. Im dritten Band wird der quasi dann gekämpft und Spoiler, sie gewinnen. Yay! Und die Novelle ist dann eben, also die Novelle ist das, was die Shelley gerade gesagt hat, was eine E-Mail sein könnte. In der Novelle erlebt man dann quasi einige kurze Wochen nach dem Krieg, in dem sich quasi das Land und auch unsere Figuren eben von dem Krieg erholen und total nett ein Fest feiern. Und es ist ganz toll. Und ich weiß nicht, was die Shelley dagegen hat, aber es geht endlich allen gut. Alle leben.
Ah, ich habe nichts dagegen, ich sag gleich so.
Und das ist ganz toll.
Das hätte ein Zusatzkapitel sein können.
Nein.
Okay.
Im vierten Band geht es dann eben um Feyres Schwester Nesta und wie die eben quasi ihre Traumata mit dem Krieg und ihrem Fae-Werden verarbeitet und die dann auch quasi wie die Feyre im zweiten Teil einen Prozess der Selbstfindung und sowas durchlebt. So, jetzt haben wir, es war jetzt so relativ kurz.
Ja, gut zusammengefasst. Ich kenne mehr aus.
Ha. Genau. Eben, wir werden heute über die Figuren Feyre und Nesta sprechen hauptsächlich, aber eben auch über Recent, Tamlin und einige Namen, die auch noch fallen werden, sind eben Elaine, die dritte Schwester, und Cassian und Ezreal, die beiden besten Freunde sozusagen von Recent. Und wir werden jetzt eben hauptsächlich über die zwei, ich nenne sie mal die zwei weiblichen Hauptrollen eben sprechen, auf die sich die Romane fokussieren, eben Feyre und Nesta und ihre Entwicklungsprozesse. Ganz kurz über die toxische Beziehung von Tamlin und Feyre und toxische Beziehungen im Allgemeinen, im YA-Genre eben, wieso die so beliebt sind und was sie eben ausmacht. Und als letzten Punkt, falls wir Zeit haben, würde ich noch gerne darauf eingehen, wie eben das unterschiedliche Leseerlebnis ist, wenn man jetzt, wie ich, mit den Figuren aufwächst oder wie du es einfach später liest. Mhm. Without further ado, lasst uns beginnen. Kommen wir zuerst zu Feyre und ihrer Entwicklung. Shelley, wie hat sich Feyre für dich im Laufe der Romane verändert? Also was sind so Eckpunkte, bei denen dir ein großer Sprung oder in ihrer Entwicklung einfach aufgefallen ist?
Also anfangs habe ich sie als sehr, sehr jung wahrgenommen. Also wie du jetzt gerade vorher erklärt hast, sie war 19 im ersten Band. Das habe ich scheinbar überlesen. Das war mir nicht klar, ich hätte sie jünger geschätzt tatsächlich. Was glaube ich aber auch daran liegt, dass die Autorin das irgendwie verdeutlichen wollte, wann sie ein Mensch ist und wann sie zur Fae wird. Weil sobald diese Verwandlung passiert ist, habe ich sie als viel erwachsener wahrgenommen. Also sie war, wie sie diesen Handel quasi vollzogen hat und nach Prithian zum Hof des Frühlings gekommen ist, da war sie doch sehr unschuldig und sehr hilflos auch und hat sie das alles über sie ergehen lassen müssen, mehr oder weniger. Man hat aber schon gemerkt, dass sie einen ziemlich starken Willen dann auch auf der anderen Seite wieder hat und ständig versucht, abzuhauen und zurück ins Reich der Sterbliche zu kommen, zu ihrer Familie. Also man hat schon sehr ihre Charakterzüge, die starken, erkennen können, die sie dann nach der Verwandlung total ausgemacht haben.
Genau, also man muss ja auch dazu sagen, am Anfang vom ersten Teil, sie ist die jüngste der drei Schwestern und die erste Szene ist ja, wie sie im Wald, im Winter im Wald sitzt und darauf wartet, dass irgendwie ein Reh oder irgendein Wild vorbeigeht, dass sie quasi Abendessen haben. Mhm. Und sie ist die Alleinversorgerin der Familie, ihr Vater kann aufgrund einer Verletzung nicht mehr arbeiten und sie muss für alle sorgen und alle behandeln sie aber schlecht. Mhm. Und eben, das ist eben das Paradoxe am Anfang, weil sie so stark wirkt und so selbstständig, aber eben total naiv irgendwie am Anfang ist und eben sehr kindlich, was sie darauf schiebt, irgendwie eben, dass sie zu früh erwachsen werden hat müssen auch, dass sie früh eben ihre Mutter verloren hat und dann eben auf einmal für alle verantwortlich war. Aber eben, sie ist trotzdem selbstständig, aber ich verstehe genau, was du eben sagst, sie wirkt am Anfang nicht wie 19.
Ja.
Also sie könnte eben auch 16, 17 oder sowas sein. Und ich finde eben auch, dass sie dann aber schon vor ihrer Verwandlung, wenn sie sich quasi in Tamlin verliebt, da finde ich, wächst sie auch schon, weil sie irgendwie selbstsicherer wird und mehr vom Leben irgendwie versteht. Und es ist sehr organisch auch, ihre Beziehung zueinander irgendwie, dass sie beide aneinander wachsen irgendwie, kommt mir vor.
Ja.
Dass beide ihren Hass eben für den anderen irgendwie überwinden. Also Enemies to Lovers eigentlich quasi, aber irgendwie richtig gut ausgeführt.
Es hat sehr natürlich gewirkt. Es war nicht so plakativ, dieses, das muss jetzt passieren,
eben.
Sondern es hat sich so fließend war das. Also ich habe sie ihnen voll abgenommen im ersten Roman. Ich habe gedacht, Feyre und Tamlin, that's it.
Ja, eben, genau. Also man glaubt ja wirklich an ihre Liebe. Und ich finde dann eben auch die Prüfungen von Amarantha, dass sie da quasi den Ernst des Lebens irgendwie kennenlernt, obwohl sie eben davor schon so viel durchmachen hat müssen. Aber das sind dann die Momente, wo sie auf einmal merkt, okay, mir ist es davor eigentlich eh gut gegangen und jetzt muss ich gegen so einen Wurm kämpfen, der mich umbringt. Eigentlich ist es davor doch gut gewesen. Und diese Verzweiflung, die sie da auch spürt, finde ich, kann man auch gut nachvollziehen und ihre ganzen Gefühle. Ich finde, sie ist da sehr transparent für die LeserInnen. Und auch ihre Verwandlung, eben diesen Schock, den sie da empfindet, sie freut sich einerseits am Leben zu sein, aber andererseits hasst sie eben die Fae eigentlich und wollte halt eigentlich nie im Leben was mit denen zu tun haben. Und auf einmal ist sie selber Fae. Also das mit ihrer Downward Spiral, die sie dann zu Beginn des zweiten Teils vor allem hat, finde ich ganz gut ausgeführt. Also diese Entwicklung zu, ich bin ein Mensch, ich muss bei denen leben, ich komme mit ihnen klar, bin in eine verliebt, okay. Aber dann wieder dieser Setback quasi zu, jetzt bin ich selber irgendwie Fae. Also das habe ich auch ganz, ganz gut empfunden.
es war halt so diese Endgültigkeit, oder die sie dann so getroffen hat, dass sie jetzt wirklich mit ihrem menschlichen Leben abgeschlossen hat und dass sie nicht mehr zurück kann. Ich glaube, das war auch nur so.
Dass sie quasi jetzt endgültig in Brithen angekommen ist und nie wieder ins Reich der Menschen zurück kann.
Mhm.
Und eben gleich wie im ersten Teil, wie ich diese organische Beziehung zwischen Tamlin und Feyre irgendwie wahrgenommen habe, habe ich dann auch eben die Entwicklung zwischen Rhysand und Feyre empfunden, dass die sehr eben wirklich zuerst mag sie nicht wirklich und er hilft ihr aber trotzdem die ganze Zeit. Und dass eben auch dieses zuerst Freunde werden und Verbündete irgendwie, ohne dass da irgendwas Sexuelles oder irgendwas Romantisches ist. Es ist ein ganz tiefes Vertrauen, was die aufbauen, weil sie einfach wissen, okay, Feyre hat unter Amarantha gelitten und der Rhysand war aber auch 50 Jahre lang quasi ihr Sklave und hat auch extrem gelitten. Und das verbindet die beiden eben und sie entdecken dann gemeinsam, wie stark sie sind und wie schön die Welt halt quasi ist und dass es sich halt quasi lohnt, weiterzumachen. Und ich habe das Buch ganz doll einfach gefunden mit ihrer Entwicklung, wie sie dann eben aus diesem Loch rauskommt, aber ohne eben quasi, dass ein Mann sie rettet im romantischen Sinne, sondern dass sie eben einfach Freundschaften findet, also Rhysand und seine Gruppe vor allem, und daran eben sich selber wiederfindet, trotz ihrer Verwandlung.
Ja, vor allem Rhysand hat ja wirklich sämtliche Freiheiten genossen. Also er hat sie nicht eingesperrt, hat sie nicht unterschätzt, hat ihr voll viel allein zugetraut. Und das hat sie in dem Moment, also in dieser Zeit, wo sie dann von Tamlin weg ist, der sie ja so eingesperrt hat, so untermannt hat, das hat sie gebraucht. Und du hast wirklich gemerkt, die beiden, die verstehen einander, die können einander das geben, was sie brauchen. Und da hat man aber noch nicht gewusst, dass sie tatsächlich seelenverwandt sind. Können wir ein bisschen auf diesen Mating-Bond eingehen?
Gern, ja, gern. Eben, also Sarah J. Maas, die Autorin, ist bekannt dafür, dass sie eben in jeder ihrer Reihen diesen Begriff der Seelenverwandten einbaut. Und das ist vor allem eben bei den Fae, dass eben die Idee ist, dass jeder oder dass viele Fae eben quasi ein Gegenstück haben, diesen Mate, wo eben quasi die Seelen einander anrufen quasi, weiß nicht wie man, oder dass da einfach eine ganz tiefgehende Verbindung ist.
Ein unsichtbares Band, was genau dann quasi zueinander findet und das spüren die dann auch körperlich, dieses Band.
Genau, und in den meisten Fällen sind es dann eben so ganz tolle Liebesgeschichten wie Feyre und Rhys, wo es von Anfang an einfach Freundschaft gibt und eben Vertrauen und Anziehung auch ganz viel. Es ist ganz viel Chemie auch zwischen den beiden. Aber es gibt dann auch eben Seelenverbindungen, die nicht funktionieren. Also wo zwei Menschen verbunden werden, die einfach gar nicht zueinander passen. Das war bei Rhysands Eltern so zum Beispiel. Das ist eben ein sehr einnehmendes Ding eigentlich. Ich finde aber, dass bei denen zweien es eben von Anfang an nicht das Einzige war, was sie verbunden hat, sondern eben zuerst ganz wichtig für mich diese Unterlage war. Das ist mir immer ganz wichtig bei Romanen und bei romantischen Beziehungen, dass da eine Unterlage ist quasi, auf der was passieren kann und dann kommen die Gefühle.
Ja.
Weil dieses ich sehe dich und ich liebe dich sofort, finde ich ganz seltsam immer. Und eben bei denen zweien war es einfach dieses tiefgehende Vertrauen zuerst und dann ist erkannt worden oder dann hat die Feyre erkannt, okay, er ist mein Seelenverwandter.
Wobei Rhysand das ja schon gewusst hat.
Genau, also Rhysand hat es von dem Moment an gewusst, wo Feyre eine Fae geworden ist. Aber er hat es halt nicht gesagt. Also er war einfach ganz neutral für sie da und hat auch am Anfang, wo Tamlin und Feyre noch zusammen waren, hat auch eben diese Beziehung unterstützt, einfach weil er das Beste für die Feyre wollte.
Bei der Nesta ist es ja eigentlich auch ganz ähnlich, bei der Schwester von der Feyre. Die hat auch sehr traumatische Erlebnisse gehabt, eben durch die ungewollte Verwandlung zur Fae und der daraus resultierende Lebenswandel quasi.
Mhm.
Wie ist es damit ihr und Cassian dann gewesen? Es ist ja ähnlich.
Genau, also er hat es, glaube ich, auch länger vermutet und auch länger dann gewusst, aber er hat ihr auch den Freiraum gegeben, quasi selber zu entscheiden, weil er einfach auch gewusst hat, dass in letzter Zeit bei ihr viele Lebensentscheidungen für sie getroffen worden sind. Und was ich einfach total gut finde bei eben Cassian und Nessa und aber auch bei Rhys und Feyre, die Männer bringen der Frau quasi bei, selbstständig zu leben und eben auch sich zu verteidigen, Weil Tamlin zum Beispiel wollte Feyre beschützen und hat sie eingesperrt. Und die anderen Männer wollen sie auch beschützen, ihre Frauen, aber bringen bei, wie sie sich selber verteidigen können und sich selber beschützen können. Und Cassian und Nesta, da merkt man schon mehr Chemie, finde ich, von Anfang an, als wie bei Feyre und Rhys. Aber es ist auch ganz langsam und schüchtern, dieses Kennenlernen für die Nesta, vor allem dieses Vertrauen aufbauen, was ganz, ganz wichtig ist, dass sie ihr Trauma auch verarbeiten kann. Und dann eben auch, es geht dann auch nicht hauptsächlich darum, dass sie jetzt wieder alles in Butter ist in ihrem Leben, weil sie einen Mann kennengelernt hat. Mm-mm. Und eben das, finde ich eben, macht Sarah J. Maas eigentlich recht gut in dieser Reihe, dass es nicht nur um die Liebe geht, dass es um so viel mehr geht im Leben.
Sondern um Selbstfindung und dass gerade die weiblichen Charaktere mehr auf sich selbst vertrauen können, sie die Stärke finden, sich selbst zu verteidigen, wissen, wer sie dann sind und auch als Helden, Heldinnen dann dastehen.
Genau. Und ich meine einfach die Entwicklung, die Charaktere durchmachen. Eben Feyre als ganz unschuldige, naive 19-Jährige irgendwie und dann zu dieser Herrscherin eigentlich, die gute Entscheidungen trifft, aber immer noch lernt und sich selber verteidigen kann und im Leben steht. Und seien wir mal ganz ehrlich, Nesta, ich habe sie gehasst in den ersten Büchern. Also ja, ich war echt so eine kratzbürstige Person und richtig schrecklich einfach immer zu Feyre. Hat sie nur runtergemacht, hat nie irgendwas gemacht. Und in ihrem Roman, wie man sie kennenlernt und wie sie selber einsieht, was für eine Person sie ist, aber auch die Erklärungen quasi geliefert werden, wieso sie so ist, wie sie ist. Also es hat mir auch eben total geflasht und eben nach dem letzten Buch mir gedacht habe, okay, sie ist eigentlich eine gute Figur. Also sie ist ein richtig starker Charakter, so viel mehr als eben diese ungute Person, die man immer nie gesehen hat.
Da stimme ich der volle zu. Also dieses Buch hat so viel Insights dann geliefert und es ist, finde ich, auch teilweise hochpsychologisch.
Ja.
Es ist auch auf jeden Fall kein Buch, was ich jetzt jüngeren Lesern empfehlen würde. Es ist gut, dass es das letzte Buch der Reihe ist. Mhm. Weil man einfach den ganzen Hintergrund einfach schon gelesen hat und es besser versteht. Aber ja, ich finde, es ist total gut ausgeführt, total schön geschrieben und ich habe einfach so mitgefiebert die ganze Zeit.
Ja.
Ich glaube, es ist definitiv mein zweitliebstes Buch, weil der zweite Teil ist ungeschlagen, der ist einfach toll. Aber der fünfte ist auch so super.
Ja, na eben, es ist eben ganz wichtig auch, dass du das sagst, dass du das letzte Buch nicht für Jüngere siehst, weil das ist auch das Spannende an der Buchreihe. Die ist eben, wie ich vorher gesagt habe, angefangen hat sie als YA, also als Young Adult Literature, und ist dann aber eben aufgrund des letzten Buches und den steigenden dramatischen Thematiken und aber auch vom sexuellen Content her, das letzte Buch dann als Adult gekennzeichnet worden. Also es ist eigentlich, die ersten vier Bände werden als YA gesehen, aber das letzte dann als Adult-Literatur. Und ich finde, das spricht eben auch für diesen Prozess, den wir gesagt haben, dass man mit den Büchern aufwächst, weil ich eben das mit 16, 17 Lesen angefangen habe und jetzt 24 bin und jetzt ganz anders im Leben stehe, ganz andere Sachen erlebt habe schon und eben die Bücher aber mir immer noch genau das liefern, was ich quasi lesen will, was ich erfahren habe, was ich für mich verarbeiten kann und was aber auch eben irgendwie das Erwachsenwerden widerspiegelt.
Du hast ja dann teilweise nur warten müssen, bis die Bücher rauskommen.
Ja, mein Gott.
Ich meine, man muss ja dazu sagen, die Reihe ist nicht vollständig, es fehlt noch ein Buch. Aber da weiß man nicht, wann es rauskommt.
Eben, das ist, die Autorin schreibt gerade noch den letzten Band oder den nächsten Band. Ich glaube, es kommen noch zwei Bücher.
Noch zwei?
Eben weil es jetzt eben in den ersten drei oder vier Büchern um Feyre gegangen ist, jetzt um Nesta, fragen sich eben alle, geht's dann im nächsten Buch um die Elaine, also um die dritte Schwester, was aber alle, also ich bin nicht begeistert von dem, weil ich sie als extrem langweilige Figur empfinde, aber ich traue eben Sarah J. Maas zu, dass sie, so wie Nesta uns als gute Figur verkauft hat dann und wir dann einfach ihren Prozess erlebt haben und sie jetzt ganz anders sehen, sie das auch bei Elaine schaffen könnte.
Ja, das denke ich auch. Vor allem beim letzten Band, also im vorerst letzten Band, im fünften Teil, ja, das so angeteasert worden ist mit Elaine und Azriel, also dem dritten Freund von Recent und Cassian.
Eben, und vor allem, weil sich da auch so eine Dreiecksbeziehung wieder anbahnt, weil die Elaine eben, die dritte Schwester mit Lucien, der ex-beste Freund von Tamlin seelenverwandt ist. Also die sind Mates, die zwei, aber Elaine hat das Band noch nicht akzeptiert. Und sie bundelt eben irgendwie mit Asriel an. Und deswegen ist das so eine ganz spannende Dynamik dann auch, was eben gut Stoff für einen weiteren Roman geben wird. Aber wir sind gespannt.
Ja. Kommen wir nochmal kurz zurück auf das Thema toxische Beziehungen in vor allem Jugendliteratur und wieso es so verherrlicht dargestellt wird und warum es so gut funktioniert in diesem Genre.
Genau, weil also die Beziehung zwischen Tamlin und Feyre ist hochgradig toxisch. Auf das kommt man aber erst im zweiten Teil. Und ich muss auch gestehen, ich habe die Bücher schon mehrere Male gelesen und immer wieder im ersten Teil passiert es mir aber, dass ich mich in Tamlin verliebe. Also jedes Mal wieder falle ich für ihn und bin so, aber er ist schon toll. Obwohl mir dann eben beim Wiederlesen die ganzen toxischen Elemente aber auch schon im ersten Teil natürlich auffallen. Und ich bin dann der Meinung eben, dass es gut funktioniert, weil man am Anfang ignoriert man es irgendwie und dann ist es einfach eine nette Liebesgeschichte und wenn es dann eben zu diesem offensichtlich toxischen kommt, dann merkt man es und ist so, oh je. Und dann findet man es natürlich hoffentlich nicht toll. Was ich aber glaube, was den Job ausmacht, ist, dass jede toxische Beziehung in den meisten Romanen dann ein Happy End findet und zwar mit einer neuen Person, die eben viel, viel besser ist als diese alte Person. Das ist jetzt eben bei Feyre und Tamlin, die toxische Beziehung geht so in die Brüche und Feyre lernt quasi mit dem umzugehen, lernt es zu verarbeiten und findet dann Reese und hat ein Happy End. Aber das gibt es natürlich auch bei, mir fällt eben zum Beispiel Colleen Hoover ein mit It Ends With Us, wo die Protagonistin in einer toxischen Beziehung ist und das zwar schon den Hauptteil des Romans ausmacht, aber es quasi dann eigentlich nur darum geht, dass sie es verarbeitet und wie sie mit dem klarkommt und dass sich dann quasi ein Happy End anbahnt mit einer neuen Person. Und ich glaube, dass dieses, dass das ist, was das, diesen Trope so beliebt macht, diese Entwicklung der Personen selber danach und die Möglichkeit eines anderen Happy Ends.
Also, dass man quasi wegen dem Happy End einfach es hinnimmt,
ja,
was davor war.
Das ist
und darüber hinweg sieht, weil es ja dann eh gut ausgegangen ist.
Ja, das ist wie bei Enemies to Lovers. Niemand liest es für den Enemies-Teil. Alle lesen es, damit sie danach dieses Liebespaar haben können. Mhm. Und das Enemies nehmen sie halt hin, weil sie wissen, danach kommt die Liebesbeziehung.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist ganz...
Das war schlüssig. Mein Gedanke zu toxischen Beziehungen. Ja, aber eben, das glaube ich, ist eben auch bei der Reihe einfach gut gelungen. Und ja, wir sind dann einfach froh, dass Feyre gelernt hat und gewachsen ist. Dann wollen wir uns bedanken fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Wir hoffen, wir haben die, was es noch nicht gelesen haben, jetzt dazu motiviert, Akuta zu lesen.
Wer das tun möchte und das auf Deutsch, kann das bei uns in der Stadtbibliothek machen. Wir haben sowohl die Bücher als auch die E-Books auf Deutsch.
Wir haben auch alle anderen Buchreihen von Sarah J. Maas.
Haben wir,
jetzt, stimmt. Alle dazu überredet haben, alles zu lesen, so wie die liebe Shelly jetzt auch Throne of Glass angefangen hat.
Ja, bin beim zweiten Buch.
Dann danke, Shelly, dass du mit mir über meine Lieblingsbuchreihe geredet hast.
Ach, sehr gerne.
Es war mir eine Freude.
Bei Fragen, Wünschen, Anregungen gerne an post.stadtbibliothek@innsbruck.gv.at oder auf Instagram stadtbibliothek.innsbruck. Einfach eine DM, ein Kommentar.
Ja.
Ein Follow.
Wir freuen uns über eure Empfindungen zu Akunta.
Und folgt uns gerne auf Spotify oder anderen Kanälen, wo ihr unseren Podcast hört.
Vielen Dank.
Ciao.
Vorwort ist eine Produktion der Stadtbibliothek Innsbruck und Teil der Stadtstimmen, dem Audiokanal der Stadt Innsbruck.